Guten Abend zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut und die Praxis floriert und dem Wissensdurst nachzuschließen. Seid ihr alle an interessanten Sachen dran. Hast du einen Tipp zur Trägheit, Langsamkeit bezüglich ich wollte noch dies, noch das und komme nicht zu meditieren. Bezieht sich das jetzt hier auf den Kursalltag oder auf zu Hause? Also ich nehme mal an, hier ist ja eigentlich kaum was zu tun. Und trotzdem wundert man sich manchmal, was der Geist sich alles ausdenken kann, um Zeit zu vertrödeln. Und was da helfen kann, ist Inspiration, dass man sich wieder erinnert, wie wichtig einem eigentlich die Praxis ist, die man da machen möchte. Und dann entdeckt man vielleicht wieder, dass man, während man dies und das macht, auch zum Meditieren kommt, wenn man das in den Mittelpunkt stellt. Fällt dir etwas zur Aussage ein, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will und dem Erkennen eigener Wünsche? Wenn ich nur wüsste, was ich will. Also vielleicht bezieht sich das auch auf den ersten Teil des Zettels. Und dann habe ich es eigentlich schon vielleicht ganz gut getroffen mit der Inspiration. Wenn wir uns wieder bewusst machen, warum wir eigentlich diese Praxis machen, also wenn wir wieder wissen, was wir wollen, und zwar den Frieden in uns finden, ja, irgendwo da draußen was Schönes finden, das probieren wir ja alle ohnehin in vielen Momenten unseres Lebens. Die ganze Welt da draußen ist im Prinzip ja darauf ausgerichtet, dass wenn man es nur geschickt anstellt, man irgendwie Methoden finden kann, wie man sich angeblich zufrieden machen kann. Und hier folgen wir ja der Überzeugung, dass es sowas in uns auch gibt. Ja, und wenn ich weiß, dass ich das will, dann kann ich wieder vieles tun. Also alles dafür tun, um diesen inneren Frieden auch zu finden. Dabei dann vielleicht auch mich aus dieser Trägheit und Langsamkeit rausarbeiten. Wenn das eine Gewohnheit des Geistes ist, kann es sein, dass das ein bisschen zäh ist und so an uns klebt. Ich gehe jetzt noch ein bisschen darauf ein, weil irgendwo ein paar Zettel habe ich ja schon mal angeschaut. Da war noch ein ähnlicher, wo jemand das sogar schön genau mit dem, weiß nicht ob absichtlich oder zufällig, mit der Metapher des Buddha beschrieben hat, so wie ein Algenteppich, der über einem Wasser liegt, fühlt sich das manchmal an, also eins zu eins die Aussage des Buddha, weil so ein Algenteppich dann verhindert, dass wir unser Spiegelbild auf einer Wasseroberfläche sehen können. Und so behindert diese Trägheit, die eben sowohl körperlichen Ursprungs als auch geistigen Ursprungs sein kann, eine Sicht darauf, was gut und heilsam für uns und für unsere Mitmenschen ist. Und dementsprechend können wir auch körperlich und geistig gegen diese Trägheit vorgehen. Ja, körperlich, indem wir vielleicht mal den Einsteller in der Dusche auf kalt stellt, dann, also werdet euch wundern, wie schnell der Algenteppich auseinanderreißt. wenn mal kaltes Wasser aus der Dusche kommt. Oder eben auch Gehmeditation und Bewegung in Meditation in Bewegung und darauf achten, dass man einen Mittelweg findet im Maß des Essens und des Schlafens, sich energetisieren körperlich. Ja? Der geistige Faktor der Trägheit kommt eben meistens von irgendeiner Form von Desinteresse. Ja, die kann einfach davon kommen, dass man rausgerutscht ist aus den Bereichen der Meditation, wo es entweder sich schön und gut anfühlt oder interessant und spannend ist. Ja, also auf der Ruhe- und Einsichtsschiene irgendwie was Sinnvolles passiert. Kann aber auch manchmal sogar sein, dass das als Hindernis auftaucht, wenn die Meditation ganz gut funktioniert und dann vielleicht ein Teil in uns, der es gar nicht so genau wissen will, dann da ein Veto einlegt. Traditionell hilft gegen Trägheit auch einfach zu kontemplieren, dass es nicht selbstverständlich ist, einen Moment oder eine halbe Stunde die Möglichkeit zu haben, als Mensch diese Übung zu machen. Das geht ganz schnell und schon ist diese Gelegenheit wieder vorbei. Da liegen wir irgendwann auf unserem Totenbett und das war es dann irgendwann. Also das macht jeden Moment auch wirklich nochmal etwas ganz Kostbares. Wenn man das am Ende seines Lebens sich dann denken muss, mein Gott, warum habe ich in diesem Leben Tausende und Zehntausende und Hunderttausende Stunden verdöst oder vorm Fernseher rum gefaulenzt oder irgendwelche Sachen gemacht, die eigentlich mir gar nichts gebracht haben, dann würde man sich vielleicht wünschen, dass man es nochmal anders machen kann. Ja, aber vielleicht können wir es gleich so machen, dass wir es uns dann nicht anders wünschen müssen. Hast du einen Tipp zum Loslassen? Ich habe Schwierigkeiten, mich fallen zu lassen und merke, wie ich auf der Ebene der Körperlichkeit festhalte oder auch verkrampfe. Ich würde mir nicht so große Sorgen machen um das Loslassen, weil das nicht so direkt was ist, was man jetzt aktiv betreiben muss. Ja, wir versuchen jetzt eher die Informationen zusammenzutragen, die den Geist davon überzeugen, von selber loszulassen. Also wenn ein Festhalten auf der Ebene der Körperlichkeit bemerkt wird, dann kann man sich einfach noch weiter, noch genauer, noch tiefer anschauen, wie sich diese Ebene der Körperlichkeit verhält. Wenn man sieht, dass da von Moment zu Moment das einfach immer wieder verschwindet, dann ist es vielleicht nicht mehr so ein Kampf ums Loslassen, sondern ein natürliches Ergebnis dieser Einsicht. Kannst du das Verlangen abschneiden mit dem Mangoast noch mal anders erklären? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich es schon erklärt habe. Ich habe es, glaube ich, schon zweimal erklärt. Und hoffe, ich vertraue jetzt dem Zufall, dass es wieder ein bisschen anders sein wird. Das Gleichnis hat meiner Meinung nach die Aussage, dass wir uns nicht darum kümmern müssen, jede Mango einzeln zu pflücken, sprich jedes Problem, jedes einzelne, sozusagen für sich gesehene Dukkha in unserem Leben einzeln zu behandeln, Indem man auf jedes einzelne Problem irgendwo ein Pflaster draufklebt, sondern dass wir durch die Einsicht in die Unbeständigkeit all unserer Erlebensfacetten im Prinzip die Möglichkeit bekommen, alle Mangos auf einmal, also alles Dukkha auf einmal zu lösen. Also so alle auf einen Streich sozusagen, wie das im tapferen Schneiderlein vorkommt. Da sind es ja fünf und nicht sieben. Kannst du bitte noch einmal die Praxis des Kanda-Notierens klar machen in Bezug auf folgende Schwierigkeit? Ich kann ganz gut die einzelnen Kandas identifizieren und notieren. Wenn ich jedoch die ganze Abfolge notieren will, muss ich den Erlebensprozess immer anhalten und das Ganze funktioniert dann eher als retrospektives Kontemplieren. Ist das also Übungssache oder wäre es besser, sich mit einem Kanda notieren zur Zeit zu begnügen, zum Beispiel Gefühl? Oder wie machst du das genau? Also, mal schauen, was genau die Frage war. Also ich würde empfehlen, sie einzeln sich vorzuknöpfen. Und wir werden dann, wenn wir dann sozusagen alle in unserem Baukasten haben, es so üben, dass wir sie unmittelbar hintereinander machen. Also sagen wir mal in einer Stunde. Weiß nicht, ob wir dann, vielleicht kann man das jetzt auch schon mal überlegen, ob ihr dann eine Uhr habt, vielleicht, die ihr euch hinlegen könnt, oder auch, man kann es auch einfach nach Gefühl machen. Wenn ich alleine meditiere, stelle ich mir eben manchmal auch diesen Wunderwecker da ein, der dann vielleicht jede Viertelstunde einmal ein Signal macht und dann kann ich immer eine Viertelstunde die eine Daseinsgruppe und dann die nächste und dann die nächste und dann die nächste und dann die nächste. Und natürlich kann, wenn man in eine gute Vipassana-Konzentration hineinfindet, kann dieses formelle Notieren auch immer mehr in den Hintergrund treten. Ja, das, also man, dann kann man mehr intuitiv einfach dem Verlauf einer dieser Daseinsgruppen folgen. Und wenn man an den Punkt kommt, dann kann es auch sinnvoll sein, die alle einfach dann gleichzeitig gemeinsam zu kontemplieren und halt einfach immer zu schauen, was zeigt sich gerade und wie. Dann geht es oft auch um das Zusammenspiel zwischen diesen Daseinsgruppen und da kann man dann auch interessante Erkenntnisse gewinnen. Aber soweit wie wir jetzt sind, einmal wirklich vielleicht immer das, was wir gerade an dem Tag üben. Vielleicht kann nochmal bekannt gegeben werden, wo sich die Pflanzenkläranlage befindet und dass darauf nicht gelaufen werden soll. okay, das ist das da ganz unten das Schotterbeet. Vielleicht hat jemand das als Gehmeditationspfad missbraucht und wurde dabei beobachtet. Also ist das was, was man nicht machen soll, oder?
Sich sonst so verdichtet.
Okay. Na gut, also dann wisst ihr jetzt Bescheid. Auf der untersten Ebene hier von dem Garten ist eine große Schotterfläche und die bitte nicht betreten.
Da ist aber so eine Umrandung aus Steinen, auf den darf man schon gehen.
Okay, gut zu wissen. Ich bin ein wenig frustriert. Von Ruhe und Klarheit meist keine Spur. Viele Gedanken. Wirrwarr und der Geist macht oft Dinge, wo ich keine Kontrolle zu haben scheine. Das ist oft sehr subtil. Manchmal fühlt es sich an, als hätte ich einen Algenteppich. Ah ja, das ist jetzt der Al einen Algenteppich über den Geist so richtig dumpf. Ich muss immer kämpfen, dass er beim Objekt bleiben. Vielleicht strenge ich mich zu sehr an. Vielleicht hast du einen Tipp. Ja, die Kombination von Gedankenwirrwarr und vielen Dingen und dem dumpfen Algenteppich könnte vielleicht, und auch die Tatsache, dass die Person selber schon an eine Überanstrengung denkt, könnte vielleicht wirklich sein, dass man sich da ein bisschen einfach entspannen kann nochmal. Zur Trägheit habe ich schon ein paar Sachen gesagt. Vielleicht kann ich noch eins meiner Notrezepte, ein paar kennen das vielleicht eh auch schon, passt vielleicht ganz gut, ist an der Stelle, ist das B- und Entschleunigungszählen, wo wir mit Hilfe des Atems so eine kleine Kriseninterventionstaktik anwenden können. Ja? Also wenn ihr merkt, dass euer Geist wirklich einfach zu schnell ist und ständig da irgendwelche Gedanken ausspuckt und sich einfach nicht beruhigen will, dann sage ich, okay, kurze Krisenintervention, das einfach nur jetzt da den Atem beobachten bringt nicht viel, ich mache eine Entschleunigungszählrunde. Und dann machen wir das so, dass wir am Anfang beim Einatmen ganz schnell von 1 bis 8 zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beim Ausatmen wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beim nächsten Atemzug, wird der Atem fließt einfach so wie immer. Wir kontrollieren den überhaupt nicht. Aber beim nächsten Atemzug zählen wir nur noch bis 7, also ein bisschen langsamer. Und beim nächsten Atemzug zählen wir noch bis 6 und dann auch noch bis 5 und so weiter, bis man bei 1 unten angekommen ist. Und dann lässt man die Methode wieder weg und macht so weiter wie vorher. Ja? Und schaut einfach, ob das dem Geist ein bisschen dabei geholfen hat, langsamer zu werden. Wenn der Geist schon zu langsam ist, kann man ihm ein bisschen Leben einhauchen, indem man das Ganze in die umgekehrte Richtung macht. Das ist dann ein Beschleunigungsziel. Also wenn man gerne jetzt in einem Atemzug ganz viele kleine Details sehen würde oder ganz viele kleine Empfindungen oder Wahrnehmungen und boah, das ist aber, da ist eben so ein Algenmatsch drüber, dann kann man ihn damit so wieder so ein bisschen wachkitzeln. Wieder entdecken, wie viel eigentlich in die Zeitspanne eines kleinen Atemzuges hineinpasst. Statt ich sitze in der Sonne, das Erleben von ein Körper sitzt in der Sonne. Ist das, kann das ohne Ich-Illusion? Ja. Ich finde, es klingt, allein die Frage, es klingt ein bisschen wie so ein Zen-Gedicht. Also, ich sitze in der Sonne, ein Körper sitzt in der Sonne. Ich kann mir vorstellen, dass die Person hier wirklich versucht, ganz konkret ihr Leben zu beschreiben. Und dann kann das schon sein, dass das was damit zu tun hat, dass, dass Teile der Ich-Illusion da schon weniger geworden sind. Vielleicht wird sich das dann auch so anfühlen, dass man die fünf Khandas dann einfach so erkennt, wie sie daherkommen. Der Körper sitzt in der Sonne. Ja, also wenn damit nicht so etwas gemeint ist, wie es wieder so eine materielle Ansicht, davon habe ich auch schon mal gesprochen, dass man das Gefühl hat, es gibt eigentlich eh nur den Körper und der Rest ist irgendwie den Geist gibt es gar nicht oder sowas, das wäre vielleicht ein bisschen dann in eine zu materialistische Richtung gedacht, aber also ich kann es nicht genau beurteilen, wie das gemeint ist, aber kann mir durchaus vorstellen, dass das davon kommt, dass man gesehen hat, dass die Khandas, die wir bis jetzt durchgenommen haben, eben da durchlässiger werden. Man das Gefühl hat, es ist nur noch ein Körper, der da sitzt. Wie gehören Gedanken zu den fünf Daseinsgruppen? Manche sind Bestandteile von Sankharas, aber andere, zum Beispiel bestimmt meditieren alle besser als ich. Wenn da kein Handlungsdruck entsteht, was ist dieser Gedanke? Nur als Beispiel. Wenn kein Handlungsdruck entsteht oder keine Handlungsqualität, dann würde ich persönlich das eher eine großflächigere Wahrnehmung nennen. In dem Fall eine Wahrnehmung über mich selbst. Wahrnehmungen sind ja eigentlich immer auch so ein bisschen ein Stückwerk. Ich kann jetzt zum Beispiel die Wahrnehmung haben, ich bin in der Meditationshalle im Buddha-Haus. Und wenn ich mir genau anschaue, wie es zu dieser Wahrnehmung kommt, dann gibt es eben zum Beispiel diese Balken und so und da hinten diese Figuren und an das kann ich mich erinnern, als das ist die Meditationshalle im Buddha-Haus. Und also viele kleine Wahrnehmungen können dann quasi zu einer neuen Wahrnehmung führen. Und so wären hier jetzt die Wahrnehmungen, die anderen, die da auch sitzen und es gibt sowas wie besser und schlechter meditieren und das alles zusammen würde dann zu dieser Wahrnehmung führen, oh, die anderen meditieren sicher besser als ich. Kannst du bitte den Begriff Kontemplation in der Meditation erklären? Wenn ich über die Vergänglichkeit des Atems zu meiner eigenen Vergänglichkeit komme, mir vorstelle, dass ich irgendwann nur noch Knochen und Asche sein werde, und mir sogar den Moment meines Todes vorstelle, wie ich Abschied von meinen Liebsten nehme, ist das Ausstieg in meine Gedankenwelt, eine Art Fantasiereise, oder ist das Kontemplation? Es kommt darauf an, wie man Kontemplation definiert. Eine Kontemplation im Rahmen dessen, was ich euch in diesen Tagen versucht habe beizubringen, ist es eigentlich nicht. Aber gerade bei der Todesbetrachtung kann man da schon nochmal ein bisschen seine Fantasie walten lassen. Eigentlich ist das nicht ganz das Thema unseres Retreats hier, die Todesbetrachtung. Und bei dieser Art von fantasievollen Kontemplationen, zum Beispiel auch in der Metta-Meditation, gibt es ja unterschiedliche Fantasieintensitäten, je nach wer das anleitet. Generell kann man vielleicht so sagen, die Kreativität in so einer Kontemplation hat den Vorteil, dass es wieder an Lebendigkeit gewinnt und den Nachteil, dass es halt leicht zu tatsächlich dann nur noch zu einem nicht mehr kontrollierten Rumdenken führen kann. Man fängt vielleicht an mit sich vorzustellen, wie man da liegt und die Verwandten kommen und dann fängt man an, irgendwas über die Verwandten nachzudenken und merkt gar nicht, dass man da ein bisschen abgedriftet ist. Das ist die Gefahr. Aber in unserem Kontext hier war der Haupteinsatzbereich einer eher kontemplativen Herangehensweise das Ausweiten des intuitiven Erlebens jetzt der einzelnen Daseinsgruppe und deren Unbeständigkeit auf die Daseinsgruppen in Vergangenheit und Zukunft, in verschiedenen, jetzt sagen wir mal, Feinheiten oder Grobheiten, also ob das jetzt was Heilsames ist oder was Unheilsames, auch ob es etwas Inneres oder Äußeres ist, also ob das jetzt meine, in Anführungsstrichen, meine Körperlichkeit ist, die sich ständig verändert oder die eines anderen Menschen oder meine Empfindungen, die eben Empfindungen sind oder bei einem anderen Menschen, das kann total sich sozial entspannend auswirken. Ja, wenn wir da uns einfach besser vorstellen können, warum andere Menschen sich manchmal so verhalten, wie sie sich verhalten, naja, weil sie auch fünf Daseinsgruppen gemischt sind, das sich ähnlich wie unseres eben manchmal ziemlich na, ihr wisst schon. Bezüglich der Wahrnehmung fällt es mir schwer, die Unbeständigkeit zu erkennen. Es scheint sich eher der Gegenstand der Wahrnehmung zu verändern. Da ich doch zwei Punkte und eine Kurve immer als Smiley wahrnehme, einen Ziegelstein immer als Ziegelstein. Oder liegt die Unbeständigkeit darin, dass sich unser Geist ständig neuen Wahrnehmungen zuwendet? Ja, das ist ein interessanter Punkt und das wird es auch morgen noch gehen, wenn wir uns mit dem Bewusstsein beschäftigen. Die Unbeständigkeit, von der, die ich eigentlich immer meine, ist eine unmittelbar das Erleben betreffende. Ja, auch wenn ich fünfmal immer wieder auf denselben Ziegelstein schaue und immer wieder die gleiche Wahrnehmung ausgelöst wird, ist es eben immer wieder die gleiche Wahrnehmung, aber nicht immer wieder dieselbe. Na, weil eine Wahrnehmung kann ich nur einmal eine Sekunde lang in meinem Leben haben und dann ist dieser Moment eben vorbei. Ja, also abgesehen davon, dass die Wahrnehmung selber wahrscheinlich auch nicht immer zu 100% die gleiche ist, und also nicht immer zu 100% dieselbe ist, geht es mir eher darum, diese Unbeständigkeit einfach auf der Zeitachse wahrzunehmen. Und da ist wirklich bei der Wahrnehmung eben auch ein spezieller Faktor, weil die Wahrnehmung, ja, allein, dass wir da ein Hauptwort verwenden, um dieses Phänomen zu beschreiben, ist eigentlich schon amüsant, weil es genau eben die Wahrnehmung ist, die ständig Hauptwörter macht aus dem, was wir erleben. Ja. Der Buddha nennt das auch Ghanasanya, das heißt die Kompaktheitswahrnehmung. Das heißt, wenn unser Geist etwas wahrnimmt, abgesehen davon, welche Bedeutung er dem jetzt gibt, gibt ihm immer die Bedeutung der Kompaktheit. Ja, das lustigste Beispiel dafür ist mir jetzt, heute erst eingefallen, also das hätte ich mich ewig drüber amüsieren können. Die lustigste Wahrnehmung ist der Begriff die Unbeständigkeit. Ja? Als ob das irgendein Gegenstand wäre. Dabei ist es ja eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Und trotzdem können wir in unserer Sprache nicht anders, in unserem Denken nicht anders als sogar aus der Tatsache, dass sich ständig alles verändert, einen Begriff und einen Gegenstand zu machen und sagen, die Unbeständigkeit. Als ob es so irgendwo so eine Kugel gäbe, die, wo oben drauf steht, ich bin die Unbeständigkeit und ich verstecke mich da irgendwo in dir drin.
Geschlecht geben wir in der Sprache. Weibliches Geschlecht, der Genus ist weiblich.
Das auch noch, ja. Ja, total absurd, ne? Das sieht man dann an.
Das ist kein Gegenstand.
Also eben, da amüsieren sich auch die Engländer immer köstlich über uns Deutschsprechende, dass bei uns Tische und Stühle ein Geschlecht haben. Aber für uns ist das ganz normal. Ne? Aber man sieht eben, was für Blüten die menschliche Sprache manchmal treiben kann. Oder?
Ich verstehe das nicht ganz. Weil die Liebe, die Trauer, also Gefühle, die haben auch ein Geschlecht, ein Begleitwort.
Ja.
Und es sind abstrakte Gedanken.
Ja. Genau.
Also es steht für Ideen, es steht für Gefühle, für was anderes, nicht unbedingt für eine Sache, für einen Gegenstand. Deswegen verstehe ich nicht jetzt, dass du meinst, die Unbeständigkeit, dass das nur, weil es die heißt?
Nein, nicht weil es die heißt, weil es ein Hauptwort ist.
Ja,
entschuldigung. Aber es ist ein abstrakter. Also du hast wahrscheinlich vor kurzem, du hast irgendwie so bessere Deutschkenntnisse als wie wir irgendwie in unserem Alltagsgebrauch. Also es ist ein abstrakter. Also das ist kein Ding, kein sächlicher Gegenstand.
Ja, ich denke, das ist uns allen klar. Nur allein die Tatsache, dass wir ein Hauptwort verwenden, impliziert in unserem Geist, dass das kein Prozess ist, sondern irgendeine Form von statischer Größe. So habe ich das zumindest verstanden.
Durch deine anderen Sprachen das anders definiert als Prozess? In Bali zum Beispiel?
Nein, auch nicht. Aber wir könnten das gerne machen von mir aus. Und jetzt dann immer wahrnehmen sagen, statt die Wahrnehmung. Würde es eigentlich besser treffen. Ja? Aber also es sind ja auch nur Worte. Um das geht es ja jetzt nicht. Ja? Ich finde es nur lustig, dass beziehungsweise interessant und wichtig zu sehen, weil wir jetzt eben hier über dieses Thema Wahrnehmung und Unbeständigkeit sprechen, dass Wahrnehmung ist die die Fertigkeit unseres Geistes, den Erlebensprozess in einen Begriff einzufangen. Und für unser normales Leben hat das natürlich viele Vorteile. Ne, wenn ich jemandem sagen kann, kannst du mir bitte das Messer reichen, dann muss ich nicht irgendwie erst meinen Sehprozess beschreiben, damit er dann weiß, was ich haben möchte. Aber das macht etwas damit, wie wir die Welt und uns selbst in der Welt erleben. Ja, und das hat eben auch viel damit zu tun, dass wir uns selbst, beziehungsweise unser selbst, dann hat es auch plötzlich schon einen Großbuchstaben am Anfang und wird eben auch zu einem Substantiv, zu einem Hauptwort, zu einem statischen Gebilde. Bitte sagt nochmal etwas zum richtigen Händewaschen. Also. Dann versteht ihr es ja nicht. Also, es wäre hilfreich zu wissen, dass dazu Seife und gründliches Einseifen und ebenfalls Abtrocknen gehören. Und dass dies alle nach dem Naseputzen und vor jedem Essen vonnöten ist. Welches, wenn Sankhara hohl, substanzlos und leer sind, wie kann es dann heilsam oder unheilsam sein? Beziehungsweise aus Machen in Gedanken, Worten und Taten entsteht ja Karma. Wie entsteht dann aus etwas Leerem Karma? Es kann nur aus etwas Leerem Karma entstehen, weil Karma das Gesetz von Ursache und Wirkung ist. Und die Definition von etwas Leerem oder Substanzlosem ist hier gleichzusetzen mit etwas, das durch Bedingungen entsteht, durch das Aufhören dieser Bedingungen auch aufhört. Ne? Insofern ist das Karma-Gesetz eigentlich nur ein anderer Ausdruck für die Leere oder das Fehlen eines Selbstes nach der Definition, dass ein Selbst etwas ist, was von, also eine Entität, die von äußeren Einflüssen unabhängig immer gleich bleibt. Ne? Und dass auch leere und substanzlose Sankharas können dementsprechend heilsam oder unheilsam sein, weil das, die Begriffe heilsam und unheilsam drücken ja im Prinzip aus, ob eine bestimmte Absicht in der Zukunft das Resultat hat, dass mehr Dukkha entsteht oder ob das Resultat entsteht, dass weniger Dukkha entsteht. Ja, wenn Gier, Hass und Verblendung entstehen, dann ist Dukkha vorprogrammiert, und wenn Gier, Hass und Verblendungslosigkeit entsteht, dann wird das Dukkha weniger, wenn ein Sankhara dementsprechend geprägt ist. Die fünf Seinszustände sind mit dem Selbst verknüpft. Mit dem weisen Bewusstsein oder der Achtsamkeit kann das Selbst entscheiden, welche Handlungen folgen oder nicht. Dafür braucht das Selbst eine Richtung oder nicht. Wie kann das Selbst immer entscheiden, was heilsam oder unheilsam ist, um die Selbstverknüpfung heilsam werden zu lassen? Ja, ich nehme an, dass mit dem Selbst, da muss ich jetzt nicht so drauf eingehen. Ich glaube, das Wort ist hier einfach so verwendet, dass die Person wissen möchte, wie kann ich entscheiden, was heilsam und unheilsam ist. Das habe ich gerade ein bisschen drüber gesprochen. Der Unterschied zwischen heilsam und unheilsam ist jetzt nicht unbedingt, dass das eine unangenehm oder das andere angenehm ist, sondern wie gesagt, dass das eine mit der Tendenz des Haben-Wollens bzw. Nicht-Haben-Wollens begleitet ist und die andere ohne. Und mit Hilfe der Achtsamkeit entscheiden können, welche Handlungen folgen oder nicht, also welchen Absichten wir Raum geben, die dann wieder in Handlungen sich zeigen. Das hat natürlich ganz viel damit mit unserer Achtsamkeit und der Klarheit zu tun, die dadurch entsteht. Ne? Wenn wir eben zum Beispiel durch unsere Übung, wenn wir erkennen Sankharas als Sankharas, dann ist es uns auch möglich zu entscheiden, ob dieses Sankhara jetzt tatsächlich in die Tat umgesetzt werden soll oder nicht. Wenn wir so einfach im Alltagsstrudel mitgerissen werden, dann ist es oft so, dass einfach jedes Sankhara, das wo immer es auch herkommen mag, sich zeigt, dass wir sofort auf das aufspringen und in die Tat übergehen. Aber so in dem Sinne würde ich nicht behaupten, dass die fünf Daseinsgruppen mit dem Selbst verknüpft sind, sondern eher umgekehrt, dass wenn die fünf Daseinsgruppen miteinander verknüpft sind, kann der Eindruck entstehen, dass sie ein Selbst sind. So. Vielen Dank für die Fragen und das Zuhören beim Beantwortungsversuchen. Und nach einer Pause können wir wieder gemeinsam meditieren.